Psalm 103 soll heute unser Text sein und wir lesen ihn ganz von Vers 1 bis Vers 22, Psalm 103. Von David. Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünden vergibt und heilet alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit, der mit Gutem sättigt dein Leben und du wieder jung wirst wie ein Adler. Der Herr schafft Gerechtigkeit und Recht allen, die Unrecht leiden. Er hat seine Wege, muss Mose wissen lassen, die Kinder Israel sein Tun. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Er wird nicht für immer hadern, noch ewig zornig bleiben. Er handelt nicht mit uns nach unseren Sünden und vergilt uns nicht nach unseren Missetaten. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, lässt er seine Gnade walten über denen, die ihn fürchten. So fern der Morgen vom Abend ist, lässt er unsere Übertretungen von uns sein. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Denn er weiß, was für ein Gebilde wir sind. Er gedenkt daran, dass wir Staub sind. Ein Mensch ist in seinem Leben wie Gras. Er blüht wie eine Blume auf dem Felde. Wenn der Wind darüber weht, so ist sie nimmer da. Und ihre Stätte kennen sie nicht mehr. Die Gnade aber des Herrn währt von Ewigkeit zu Ewigkeit über denen, die ihn fürchten. Und seine Gerechtigkeit auf Kindeskind bei denen, die seinen Bund halten und gedenken an seine Gebote, dass sie danach tun. Der Herr hat seinen Thron im Himmel errichtet und sein Reich herrscht über alles. Lobet den Herrn, ihr seine Engel, ihr starken Helden, die ihr seinen Befehl ausrichtet, dass man höre auf die Stimme seines Wortes. Lobet den Herrn alle seine Heerscharen, seine Diener, die ihr seinen Willen tut. Lobet den Herrn alle seine Werke an allen seiner Orten seiner Herrschaft. Lobe den Herrn, meine Seele. Dieser Psalm 103 ist einer der schönsten Psalmen, die wir in der Bibel finden können. Und gleich vom ersten Vers an strömt uns gewissermaßen das volle Lob Gottes entgegen. Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Und obwohl David als Schreiber dieses Psalms schon gleich mit Vers 1 sozusagen in den allerhöchsten Tönen beginnt, schafft er es trotzdem dann noch im weiteren Verlauf des Psalms sich zu steigern. Nach den ersten 5 Versen dieses sehr persönlichen Lobpreises Davids, da weitet sich der Blick Davids. Und er spricht dann in den Versen 6 bis 12 davon, wie viel Grund zum Loben nicht nur er selbst, sondern das gesamte Volk Gottes hat. Danach aber in den Versen 13 bis 18 verschwimmt selbst diese Begrenzung auf das Volk Gottes, auf das Volk Israel, zunächst noch unmerklich, dann aber erfasst sozusagen diese Welle des Lobpreises die gesamte Menschheit. Aber selbst da macht die Verbreitung des Lobes Gottes noch nicht Halt. In den Versen 19 bis 22, wenn ihr schaut, fordert David sogar das ganze Universum auf, samt den Engeln Gottes der unsichtbaren Welt, den Herrn zu loben. Lobet den Herrn alle seine Werke an allen Orten seiner Herrschaft. Es scheint damit so, als ob das Symphonieorchester bestehen aus allem, was je geschaffen wurde, sei es in der sichtbaren oder unsichtbaren Welt, in den höchsten Tönen mit aller Kraft zum Lobpreis Gottes anstimmt. Und dabei steigern sich alle sozusagen in einem großen Crescendo hin bis zu einem Fortissimo des Lobpreis des Universums. Und dann mit einem mächtigen Paukenschlag in Vers 22 ist plötzlich alles still. Und in diese Stille hinein spricht David wieder sehr persönliche Worte. Lobe den Herrn, meine Seele. Es scheint so, als ob der überwältigende Eindruck dieses universellen Lobpreises Gottes am Ende eine ganz persönliche Antwort in David hervorruft. Dieses Lobe den Herrn, meine Seele. Und so scheint es, dass am Ende dieses Psalms, dieses Lobe den Herrn, meine Seele, noch tausendmal gewichtiger ist als noch in Vers 1. Das heißt, dieser Psalm ist also randvoll mit dem Lob Gottes. Ja, sogar so randvoll mit dem Lobpreis, dass nicht einmal eine einzige Bitte darin Platz findet. Nicht eine Bitte, nur Lob Gottes. Das ist sehr erhaben. Geradezu bewundernswert, ja vielleicht sogar ein bisschen beschämend. Beschämend, wenn wir an unser eigenes Gebetsleben denken, an unseren eigenen Lobpreis. In jedem Fall will uns dieser Psalm zum Lob Gottes anreizen, uns mitreißen, sodass wir mit all den anderen Geschöpfen Gottes in der sichtbaren und in der unsichtbaren Welt mit in diesen Lobpreis Gottes einstimmen. Dem einen oder anderen mag es aber dabei nicht so recht zum Loben zumute sein, heute Morgen. Vielleicht kommst du dir sogar ein bisschen vor wie von einem anderen Stern, wenn du hier zum Lob Gottes aufgefordert werden sollst. Wenn man sieht, wie David hier in den allerhöchsten Tönen Gott lobt, das Volk Israel Gott lobt, die ganze Welt, alle Geschöpfe, die Engel Gott loben und du sitzt hier heute Morgen, dieses kleine Ich. Irgendwie ist das mit dem Loben bei dir vielleicht so eine verkrampfte Sache, so ein bisschen schwer auf deinem Herzen. Die Sonne geht zwar jeden Morgen wie über jedem anderen Geschöpf Gottes auch auf, aber es bleibt so oft ein dunkler Nebelschleier auf deiner Seele, der sich nicht so recht vertreiben lässt. Du weißt, dass du dich alle Zeit freuen sollst in dem Herrn, wie die Schrift sagt. Und du weißt auch sehr wohl, dass Gott all diesen Lobpreises würdig ist. Aber aus deinem eigenen Herzen kommt nur dieses ganz leichte, ja, fast schon wimmernde Loben, dieses, ja, vielleicht auch nur bittende Flehen, Herr, vergiss mich nicht. Ganz heimlich hast du vielleicht schon in deiner ganz persönlichen Situation das Hoffen aufgegeben, dass Gott dein Gebet erhört. Du betest zwar noch, aber du hoffst nicht mehr so richtig. Vom schwärmerischen Lobpreis Davids und des gesamten Universums bist du Lichtjahre entfernt. Das sind ja die Fakten. Du hast vielleicht seit Jahren diese Krankheit, keiner der Ärzte kann dir helfen. Dann hast du gedacht, da kann nur noch Gott helfen. Du hast gebetet. Du weißt, Jesus kann unheilbare Krankheiten heilen und hat sie auch davon gejagt. Und du denkst dir, ja, glaube nur und dann wirst du gesund. Und so hast du gebetet, im Glauben gebetet, anhaltend gebetet, mit Geschwistern gebetet, vielleicht mit Ältesten gebetet und es geschah nichts. Und da steht doch in unserem Psalm, und er heilet alle Gebrechen. Wie ist das zu verstehen? Du spürst, wie du Tag für Tag älter wirst, ganz augenscheinlich dem Tod entgegengehst. So viele andere liebgewordene Menschen sind dir auch schon vorangegangen. Und da steht in unserem Psalm, der dein Leben vom Verderben erlöst. Was hat das mit unserer Realität zu tun? Seit vielen Monaten bist du vielleicht sogar arbeitslos und du flehst zu Gott, aber du findest nichts. Und langsam bekommst du Panik, ob du nicht durch das System gerutscht bist, durch die Maschen des Netzes ins Bodenlose fällst. Der mit Gutem sättigt dein Leben, sagt David, durch den Heiligen Geist getrieben. Ja, und so gibt es viele Dinge in unserem Leben, die uns Fragezeichen aufwerfen lassen. Wie dieser Lob, diese Größe Gottes zusammenpasst mit der Realität, die uns tagtäglich begegnet. Anfeindende Kollegen bei der Arbeit, in der Schule, beim Studium, in der Ausbildung, wo auch immer wir Menschen begegnen. Finanzielle Krisen, das Auto ist kaputt, gegen die Wand gefahren, keine Ahnung, wie wir es bezahlen sollen. Du fühlst dich kraftlos, keine Ahnung, wo die Kraft herkommen soll für den nächsten Tag. Du denkst nur noch von einer Stunde zur nächsten. Und dann steht hier in dem Psalm, der mit Gutem sättigt dein Leben und du wieder jung wirst wie ein Adler. Wie passt das zusammen mit deiner Kraftlosigkeit, mit deiner Mutlosigkeit? Du bist krank, am Boden zerstört, kraftlos, mutlos, zweifelnd. Hört Gott überhaupt Gebete? Und da will dir der Lobpreis, wie wir ihn gerade gelesen haben, dieser Lobpreis Davids und des Universums nicht so richtig über die Lippen gehen. So wie David bringst du das einfach nicht hin. Ja, der war ja auch ein Gesegneter des Herrn, dieser David. Der war ein mutiger Streiter für Gott. Schon in jungen Jahren hat er sich gegen Goliath aufgestellt. Ja, so einer, der kann Gott loben. Und David, der war ein treuer Mann Gottes, nach dem Herzen Gottes. Und so war er auch ein Gesegneter. Gesegneter mit der Königswürde für das Volk Israel. Kein Wunder, der kann Gott loben. Du dagegen fühlst dich eher als feige, nicht so wie einer, der Goliaths entgegentreten kann und mit deiner Treue auch nicht immer so hundertprozentig. Nun, ich denke, da ist es höchste Zeit, dass wir uns den Psalm ein bisschen genauer anschauen. Wie haben wir dieses überschwängliche Lob Davids zu verstehen und wie können wir das in Verbindung bringen mit unserer Unfähigkeit zum Lobpreis, mit unserer Unvollkommenheit im Leben, mit der Realität, der wir gegenüberstehen jeden Tag. Vers 1 von David. Damit fängt es an. Und mal ganz fair betrachtet, wer war David eigentlich wirklich? Davids Leben beginnt als unbeachteter Schafhirte in einer Familie als jüngster von 8 Söhnen. Und dann wird es recht spannend und verheißungsvoll. Der Prophet Samuel kommt, sucht den Nachfolger Saus, den verheißenen König, um ihn zu salben. Und am Anfang wird David erst überhaupt nicht als Kandidat aufgestellt. Es müssten diese großen Kerle sein, die Erstgeborenen, Zweitgeborenen, was auch immer. Die sehen danach aus, König sein zu können. Und doch hatte David den Segen Gottes auf sich. Er war der Erwählte. Und so tritt dann durch die Vorsehung Gottes dieser jugendliche David das erste Mal wenige Jahre später auf die politische Bühne. Und das dann gleich, wie schon vorher erwähnt, mit Pauken und Trompeten. Ne? Er besiegt diesen Goliath, diesen Vorkämpfer der Philister, mit einem heldenhaften Einsatz im Kampf zugunsten Israels im Namen des Herrn. Und danach beginnt für ihn eine steile Karriere. Er kommt an den Hof des Königs Sauls und zieht bald schon für seinen König in den Krieg. Und Gott lässt ihm natürlich dort alles gelingen. Er war der Gesegnete des Herrn, sodass das Volk eines Tages ruft, Saul hat 1000 erschlagen, aber David 10.000. Und auf diesem, ja, wenn man so will, Höhepunkt seiner bisherigen Karriere bekommt dann aber seine Karriere einen kräftigen Knick. Genau an dieser Stelle. Der Erfolg, Davids ruft nämlich geradezu diese tödliche Eifersucht Sauls auf den Plan, sodass Saul ihn zunehmend das Leben schwer macht. Und bald schon eskaliert die Situation. David muss vom Königshof fliehen und ihr kennt das. Schon bald ist alles andere als königlich in seinem Leben. Gejagt wie ein Huhn, wie ein Hund auf den Bergen mit einer Schar von, ja, Outlaws. Wem zieht der König von Israel nach? Ruft David verzweifelt. Wem jagst du nach, einem toten Hund und einem einzelnen Floh? Da saß David nun mitten in der Wüste, gejagt wie ein gehetztes Tier, aber eigentlich fühlte er sich schon wie ein toter Hund. Wo waren die Verheißungen? Es hatte so gut angefangen. Wo waren die Verheißungen Gottes? Wo waren die Verheißungen der Königswürde? Jahr um Jahr ging herum und er sah nichts davon. Das ganze Gegenteil sah er in seinem Leben. Als Gejagter, immer auf der Flucht, immer bedroht, umgebracht zu werden. Wo war Gott? Statt in Ehren und edlen Kleidern vor einem Königsgefolge herzuziehen, führte David eine Gruppe heimatloser Banditen an. Statt in schönen Gemächern des Königspalastes zu hausen und von einer edlen Mahlzeit zur nächsten zu schreiten, schläft David im Dreck, im Staub der Wüste. Kaum das Auge zubekommend aus Angst vor dem Tod. Das war alles eine sehr unsichere Angelegenheit. David wusste nicht, ob er den morgigen Tag überhaupt überleben würde. Sei es wegen der Nachstellung Sauls oder einfach wegen dem blanken Hunger, Verhungern, Verdursten in der Wüste. Das war eine Realität für ihn. Das war seine Realität als Gesegneter Gottes. Und das alles geht eine ganze Weile länger, als ihm das lieb war. Und es änderte sich zunächst nichts. Aber dann eines Tages stirbt Saul. Und David wird tatsächlich zum König gemacht. Jetzt ging doch nach einiger Zeit der Not diese Verheißung in Erfüllung. Jetzt zahlte sich die Treue Davids aus, die Treue gegenüber seinem Gott. Treue. Ist das das, was wir in Davids Leben sehen? Nun, durchaus. Er war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Aber nicht nur. Ihr kennt diese Geschichte von David alle zu Genüge. David wird zum Ehebrecher, zum Treulosen. David wird zum Mörder. David missbraucht seine Macht als König, um genau all das zu tun und zu vertuschen. Erst ein Prophet Gottes bringt die Sünde ans Licht und David muss sehr beschämt dastehen vor seinem Gott. Danach sehen wir David auch als Vater, wie er als Vater, als irdischer Vater versagt. Denn er lässt seine Söhne auf eine sehr ungesunde Art und Weise gewähren. In seiner Familie geht es sozusagen drunter und drüber. Es geht sogar so weit, dass einer seiner Söhne sich an einer seiner Töchter vergreift und dass ein anderer seiner Söhne ihn sogar vom Königsthron stößt. In dem ganzen Tumult wird sein aufmüpfiger Sohn getötet. David kehrt mit zerbrochenem Herzen zurück auf den Königsthron. Und die meisten der Stämme Israels fallen von ihm ab und wollen nichts mehr von ihm wissen, wollen selbstständig sein. Wie lautet also das Fazit zu alledem? Das Fazit über Davids Leben. David war sicherlich alles andere als nur treu gewesen. David war durchaus auch so etwas wie ein Versager. Ein ziemlich kräftiger Sünder, der es in dieser Hinsicht mit jedem von uns aufnehmen kann. Und sein Leben war am Ende doch auch von sehr großer Unruhe geprägt. Und nun schreibt er, dieser David, in diesem Psalm 103, lobe den Herrn meine Seele und hört damit nicht auf. Er schreibt diesen Psalm, der überfließt vom Lobpreis Gottes. So als ob all diese Tiefen in seinem Leben nie gewesen wären. Wie kann das sein? Was hat dieser Psalm mit der Realität Davids zu tun? Mit der Realität seines Lebens, seines Versagens, seiner Nöte und seines Elends? Stand der Psalm vielleicht aus den Anfängen seines Lebens, seiner Karriere, als es alles noch so super aussah? Als jugendlicher Schafhirte vielleicht, als es noch romantisch war, da unter dem Baum zu sitzen, im Schatten und zu dichten? Lobe den Herrn meine Seele und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Das wäre einfach. Als unbescholtener kleiner Dichter. Ich gebe zu, wenn man das so das erste Mal durchliest, könnte man durchaus diese Annahme machen, dass es so gewesen sein könnte. Dass es einfach aus einem unbeschwerten Herzen gekommen ist, dieser Lobpreis. Aber bei genauerem Hinbetrachten sieht man, dass David hier nicht einfach nur so von einer schwärmerischen, unbeschwerten Wallung eines Lobpreises erfasst und davongetragen wird. Denn wenn wir genau hinschauen, was hier wirklich steht, selbst hier am Anfang dieses Psalms, dann sehen wir, wie David eigentlich argumentiert. Das ist nicht ein Davongetragensein. David argumentiert, und mit wem argumentiert er? Er argumentiert mit sich selbst. Es ist so, als ob David zu sich selbst reden muss, sich selbst überreden muss zum Lobpreis. Lobe den Herrn, meine Seele. Er predigt sich selbst. Es scheint so, als ob es ihm so geht wie uns selbst, wo dieses Lobpreis so schwer in Gang kommen will, immer wieder in unserem privaten Leben und in unserer ganz privaten Not. Er versucht in Vers 1 sein ganzes Inneres zu mobilisieren, um Gott imstande zu sein, dieses Lob zu bringen, dessen er würdig ist. Aber damit noch nicht genug. In Vers 2, wenn ihr reinschaut in den Psalm 103, sieht man, dass er tatsächlich Probleme hat mit diesem Loben. Und er offenbart uns das, wo das Problem nämlich genau liegt. In Vers 2 heißt es, lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. David stand in der ganz großen Gefahr, von all dem Elend, von all der Not, der Bedrängnis und auch von seinem eigenen Versagen erdrückt zu werden. Von all den Sorgen um seine Familie, um seine Zukunft. So erdrückt zu werden, dass das Gute, das Gott ihm getan hat, all das Gute weit zurückgedrängt würde. Weit zurück in das Grab der Vergessenheit. Und David steckt hier also mittendrin im Schlamassel. Aber er kennt die Gefahr. Er erkennt die Gefahr des Vergessens der Güte Gottes. David erkennt darin die Ursünde Adams und Evas, die auch in seinem eigenen Herzen wohnt. Die Sünde an Gottes Güte zu zweifeln. Das war der Betrug, mit der die Schlange Adam und Eva verführt hatte, zu Fall gebracht hatte. Das war der Betrug, dem auch David hier schier gar zum Opfer gefallen ist. Aber er erkennt die Gefahr gerade noch rechtzeitig. Seine Seele steht noch tief unter dem Eindruck seiner eigenen Sünde, seiner Gebrechen, des Verderbens, des Grabes, dem er selber immer nur sehr knapp entronnen ist. Er stand unter dem Eindruck von all dem Bösen, das gegen ihn geplant wurde und ausgeführt wurde. Und sicherlich war seine Seele unter all dem sehr ermattet. Und da predigt er gewissermaßen mit lautem Rufen zu seiner eigenen Seele: Lobe den Herrn, meine Seele. Und vergiss bloß nicht, was er, dein Schöpfer, dir Gutes getan hat. Der dir alle deine Sünden vergibt und heilet alle deine Gebrechen. Der dein Leben vom Verderben erlöst. Der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Der mit Gutem dich sättigt dein Leben lang und du wieder jung wirst wie ein Adler. David ist hier eben nicht schwärmerisch. Nein, ganz im Gegenteil. Denn eigentlich läuft hier etwas sehr Rationales ab. Er erinnert seine Seele an die allerwichtigsten Wohltaten Gottes, der dir alle deine Sünden vergibt und heilet alle deine Gebrechen. Das ist es, was in all dem Tumult seines bewegten Lebens in Vergessenheit geraten ist. Das ist es, was unter der ständigen Anklage des eigenen Gewissens und des Verklägers der Brüder, dem Teufel, unter die Räder gekommen ist. Der dir alle deine Sünden vergibt und heilet alle deine Gebrechen. Hier geht es nicht darum, dass wir von allen kleinen oder auch großen Krankheiten unseres Körpers befreit werden, wenn wir feste genug glauben. Nein, hier geht es um was viel Größeres. Um etwas, was David um ein Haar vergessen hätte. In Jesaja 53, Vers 3 bis 5 steht: Er war der Allerverachteste und Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn für nichts geachtet. Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetaten willen verwundet und um unserer Sünden willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Durch die Wunden des Messias ist David geheilt worden, geheilt von der tödlichsten Krankheit überhaupt, von der Sünde. Und das ist es, wovon David hier in allererster Linie spricht. Deshalb kommt er auch zu solch einem absoluten und scheinbar überidealisierten Bild seiner Wirklichkeit. Wenn wir das nur äußerlich interpretieren, bringen wir das nicht zusammen. Dieses verabsolutierte Lob und die Realität seines Lebens, genauso wie in unserem Leben. Aber wenn wir begreifen, um was es hier wirklich gegangen ist, dann verstehen wir, was hier steht. Der dir alle deine Sünden vergibt. Das ist eine Überschrift. Und heilet alle deine Gebrechen. Der dein Leben vom Verderben erlöst, vom ewigen Verderben. Der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Der mit Gutem, mit wirklich Gutem, mit ewigem Guten sättigt dein Leben. Und du wieder jung wirst wie ein Adler. David ist keineswegs zu feige, der nüchternen Realität seines Lebens ins Auge zu schauen. Auch versucht er nicht, sich selbst zu betrügen und zu sagen, ha, alles gut, alles prima, positiv denken. Das ist nicht, was David hier tut. Er ist sich des Zerfalls, des Lebens, des Versagens durchaus bewusst. Nein, David redet hier eben von einer Erlösung von den Sünden, von der Heilung, dieser tödlichen Krankheit der Sünde, von der Erlösung, von dem Schrecken des Grabes, des zweiten Todes, von der Gnade und Barmherzigkeit Gottes, die ihm all dieses Gute in überstrebendem Maße zuteil werden lässt. Und darin findet David Frieden, mitten in der Realität seines Lebens, in der Realität seines Versagens. Und das macht seine Seele satt. Viel satter als jedes Königsmahl. Viel reicher als jeder Reichtum eines gesegneten Königs. Und viel geehrter als jede Ehre, die wir hier auf Erden von Menschen haben können. Das macht die Seele satt. Und genau in dieser Erinnerung an diese eigentliche, wirkliche Realität unseres Lebens, in dieser Erinnerung an diese unermessliche Güte Gottes, wird er satt, findet Frieden und wird erquickt und wieder jung wie ein Adler. Das ist eine geistliche Dimension. Trotz der Tatsache, dass vielleicht manche der Fragen unseres Lebens unbeantwortet bleiben, manche Zweck der Nöte uns nicht immer so deutlich ist. Und doch können wir Frieden finden in dieser Perspektive auf unseren Herrn. Aber David bleibt hier nicht stehen. David holt weiter aus, um seiner eigenen Seele diese Gewissheit des Friedens mit Gott noch viel lebhafter vor Augen zu stellen. Dafür lässt er ab Vers 6 diese heilsame Erinnerung, die er seiner Seele selbst geboten hat, jetzt noch weiter zurückschweifen, und zwar bis in die frühe Geschichte des Volkes Gottes. David macht es konkret. Anhand dieser Geschichte des Volkes Gottes tut er das, was für uns alle eine sehr heilsame Form der Erinnerung ist. Er erinnert sich an Gott selbst. Wer er wirklich ist und was er deshalb schon alles getan hat. In Vers 6 heißt es nämlich so: Der Herr schafft Gerechtigkeit und Recht allen, die Unrecht leiden. Das ist zum einen eine Erinnerung an die wundersame und mächtige Befreiung Israels aus Ägypten durch Gottes starke Hand. Aber es ist zum anderen auch eine Erinnerung an die ganz grundlegende Eigenschaft Gottes selbst. So ist Gott. Er schafft Gerechtigkeit und Recht allen, die Unrecht leiden. Das ist sein Wesen. So ist Gott. Das ist nicht nur ein Ereignis in einer längst vergangenen Geschichte. Das ist Gott, mein Gott und Vater im Himmel. So ist er. Und daran erinnert er sich. Daran erinnert sich David, der selbst viel Unrecht erfahren musste und das auch nicht einfach so weggewischt wurde dadurch. Aber er erinnert sich an den Schöpfer, wer er wirklich ist. Der nächste Vers dann, Vers 7, zeigt aber, dass es bei der Erinnerung an die Geschichte Israels nicht einfach nur um eine heldenhafte Geschichte eines siegreichen Lebens mit Gott geht, so glaube an Gott und alles wird gut in deinem Leben, oder in der Geschichte des Volkes Israels. Nein, es hat viel, viel mehr Tiefgang. Da heißt es in Vers 7 und Vers 8, er hat seine Wege Mose wissen lassen, die Kinder Israel sein tun. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Diese beiden Verse, Vers 7 und 8, die spielen zwar sicherlich auch auf die weitere Herausführung Israels aus Ägypten an, durch die Wüste, durch das Rote Meer und ins verheißene Land, aber eben nicht nur das. Es sind beides Zitate. Zitate aus einem ganz bestimmten Abschnitt aus der Geschichte dieses Auszuges. Vers 7 nämlich finden wir wieder in 2. Mose 33, Vers 13. Da spricht Mose zu Gott, nachdem er die 10 Gebote auf dem Sinai erhalten hat und entdecken musste, dass das Volk Israel nichts Besseres zu tun hatte, als um ein goldenes Kalb herumzutanzen, um einen neuen Gott. Um ein Bild von Gott, das er so nie geboten hatte. Gott sagt Mose in dieser Situation, dass er dieses abtrünnige Volk vernichten möchte. Und dass er aus Mose ein neues Volk macht. Mose tritt nun aber in dieser Situation als Mittler ein und fleht vor Gott und wird damit auch zu einem Bild auf unseren Herrn Jesus Christus, den Mittler schlechthin, den wahren Mittler zwischen Gott und den Menschen. Mose tritt flehend ein vor Gott für die Israeliten und Gott lässt sich tatsächlich erbitten. Und dann ringt Mose vor Gott darum, dass der Herr weiter mit ihnen sein soll. Aber der Herr sagt, dass er die Israeliten vertilgen würde, wenn er in ihrer Mitte wäre, wenn der Herr in ihrer Mitte wäre. Und dann bittet Mose Gott darum, dass sein Angesicht vorangeht und der Herr ihm seine Wege wissen lässt. Das ist das, was er da zitiert in unserem Psalm. Und er bittet Gott in diesem Zusammenhang damit darum, dass er Gott schauen darf. Das ist der Kontext von diesem seine Wege wissen lassen, was in Psalm 103, Vers 7 zitiert wird. Der Herr geht darauf ein und Mose darf das Angesicht Gottes nicht direkt sehen, aber er darf ihm hinterher schauen. Als Mose dann dem Herrn hinterher schaut, ruft er aus in 2. Mose 34, Vers 6 und folgende: Herr, Herr, Gott, barmherzig und gnädig und geduldig und von großer Gnade und Treue. Und das ist genau das, was wir in Vers 8 zitiert finden von unserem Psalm. Wir haben es ja also mit der Begegnung Gottes zu tun, mit der Schau auf Gott selbst, mit einer der nahesten Gottesoffenbarungen überhaupt im ganzen Alten Testament. In 2. Mose 34, Vers 6 und 7 steht: Herr, Herr, Gott, barmherzig und gnädig und geduldig und von großer Gnade und Treue, der da Tausenden Gnade bewahrt und vergibt Missetat, Übertretung und Sünde, aber ungestraft lässt er niemanden, sondern sucht die Missetat der Väter heim an Kindern und Kindeskindern bis ins dritte und vierte Glied. Gnade und Barmherzigkeit und Gericht, beides enthalten hier in der Schau Gottes. Und dann im Weiteren dieser Geschichte von Mose tritt Mose für das Volk ein. Das halsstarrige Volk nennt er es und Gott richtet dann doch einen Bund auf mit Mose. Der Herr wird uns aber in unserem Psalm als barmherzig und gnädig, in 2. Mose 34 als barmherzig und gnädig und gleichzeitig als gerecht und vergeltend dargestellt. David aber in dem Psalm, in unserem Psalm, greift in seiner Erinnerung nur den barmherzigen, den gnädigen Teil auf. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Er wird nicht für immer hadern, noch ewig zornig bleiben. Er handelt nicht mit uns nach unseren Sünden und vergilt uns nicht nach unserer Mittetat. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, lässt er seine Gnade walten über denen, die ihn fürchten. Sofern der Osten ist vom Westen, lässt er unsere Übertretungen von uns sein. Man kann sich natürlich fragen, warum ist David so selektiv in seinem Zitat dieser Gottesbegegnung Mose? Und das zeigt sich in der Anwendung, die David in dem Psalm macht. Er wendet diese Zitate nämlich nur auf die Gottesfürchtigen an. Das zeigt uns der Vers 11. B. So findet David in all seinem Versagen, in all seiner Sünde, mitten im Alten Testament, wieder alle Unkenrufe unserer Zeit, einen überaus barmherzigen, gnädigen und geduldigen, gütigen Gott, der seinen Zorn wegnimmt von uns und uns gerade eben nicht vergilt, so wie wir es verdient haben. In Vers 11 und 12 zeigt David die Dimension dessen auf, was es für ihn in Vers 3 bedeutet hatte zu sagen, der dir alle deine Sünden vergibt und heilet alle deine Gebrechen. Davids Sünden sind nämlich unter der Gnade Gottes, die so groß ist, dass er die Größe der Gnade nach Vers 11 überhaupt nicht fassen kann. dass es unsere Vorstellungskraft vollkommen übersteigt. Und diese überquellende Freude, die daraus entsteht, bringt er eben in diesem Psalm zum Ausdruck. In der Erkenntnis, dass er diesen Zorn verdient hätte und dass doch Gottes Gnade so überfließend größer ist als alle unsere Missetaten. Die Erkenntnis, dass, obwohl uns diese Schuld von Tag zu Tag plagt, am Ende nichts davon übrig bleibt, gar nichts. Der Herr hat David absolut alle seine Sünden vergeben, sodass nichts, aber auch gar nichts davon übrig geblieben ist. So fern der Osten ist vom Westen, lässt er unsere Übertretungen von uns sein. Dadurch kann Gott Gemeinschaft haben mit uns, durch diese unverdiente Begnadigung. Und das erfahren wir als seine Kinder. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, heißt es dann auch weiter, so erbarmt sich der Herr über denen, die ihn fürchten. Denn er weiß, was für ein Gebilde wir sind. Er gedenkt daran, dass wir Staub sind. Ein Mensch ist in seinem Leben wie Gras. Er blüht wie eine Blume auf dem Felde. Wenn der Wind darüber geht, so ist er nimmer da. Und die Städte kennt sie nicht mehr. Die Gnade aber des Herrn währt von Ewigkeit zu Ewigkeit über denen, die ihn fürchten, und seine Gerechtigkeit auf Kindeskind bei denen, die seinen Bund halten und gedenken an seine Gebote, dass sie danach tun. Wenn jemand dir einmal wieder das Märchen von dem grausamen alttestamentlichen Gott erzählt, dann kannst du ihn getrost auf diesen Psalm verweisen. Da ist ein Bild, was uns für uns gezeichnet wird von diesem Gott, ein Bild der empfindsamsten Einfühlsamkeit Gottes. Der weiß, wie vergänglich wir sind, wie zart, wie mit einem Hauch wir davon sind. So ist unser Gott. Er will uns retten. Und deshalb lässt er seine Gnade weit überragen über unsere Sünde, sodass am Ende nichts davon übrig bleibt, von der Sünde. Und er wiegt unsere zerbrechliche Vergänglichkeit auf durch die unendliche Ewigkeit seiner Gnade. Ein Kommentator hat es mal sehr treffend gesagt: Gott gedenkt dessen, was wir vergessen, unsere Schwachheit. Und er vergisst, wessen wir oft gedenken, unsere Sünde. Wir sind wirklich frei von unserer Sünde, wenn wir ihn fürchten, wenn wir an Jesus Christus glauben. Wenn dich als Christ dein Gewissen immer wieder plagt wegen längst vergebener Sünden, dann denke daran, dann erinnere dich selbst, deine eigene Seele daran, wer Gott wirklich ist. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Er wird nicht für immer hadern, noch ewig zornig bleiben. Er handelt nicht mit uns nach unseren Sünden und vergilt uns nicht nach unserer Missetat. Denn so hoch der Himmel ist über der Erde, lässt er seine Gnade walten über denen, die ihn fürchten. So fern der Osten ist vom Westen, lässt er seine Übertretungen von uns sein. So einseitig ist die Gnade, seinen Kindern zu versprechen, das kann nur Gott in seiner Gnade in Jesus Christus, weil der gerechte Zorn auf einem anderen gelegen hat, auf unserem Herrn. Weil er stellvertretend für uns den Zorn und das Gericht getragen hat. Und deshalb sind wir uneingeschränkt frei von unseren Sünden. Wer will da nicht anfangen, wenn er sich daran erinnert, wie groß Gott ist, wie barmherzig und gnädig, dass er uns Sündern die wir den gerechten Zorn und das Gericht verdient hätten. Alle unsere Sünden vergibt. Alle. Restlos alle. Es gibt keine Anklage mehr, die greifen kann. Da ist nichts, was vor Gott als Anklage gilt. Wir sind frei von unseren Sünden, wenn wir an Jesus Christus glauben. Denn er hat es alles für uns getragen. Wer will da nicht anfangen, sich zu erinnern und Gott zu loben? Erinnere deine eigene Seele mit diesem Psalm. Lerne vielleicht die ersten 3, 4, 5 Verse auswendig und in deinem Gebet, wenn so gar nichts aus deinem Herzen rauskommt, dann sag doch zu deiner Seele, lobe den Herrn, meine Seele. Und was in mir ist, seinen heiligen Namen, lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle, absolut alle deine Sünden vergibt und heilet alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit, der mit Gutem sättigt dein Leben und du wieder jung wirst wie ein Adler. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Sofern der Osten ist vom Westen, lässt er unsere Übertretungen von uns sein. Lobet den Herrn. Lobet den Herrn alle seine Werke an allen Orten seiner Herrschaft. Lobet den Herrn meine Seele. Amen. Lass uns noch gemeinsam beten. Ja, Vater im Himmel, du siehst, wie träge unsere Herzen sind, sich zu erinnern an all deine Güte und Gnade in deinem Sohn Jesus Christus. Du siehst, wie träge unsere Herzen sind, dich zu sehen, wer du wirklich bist. Heilig, gerecht und gut und doch auch gnädig, barmherzig, geduldig und von großer Güte. Herr, und all das hast du in deinem Sohn offenbart. All das hast du in deinem Sohn Jesus Christus getan und dafür danken wir dir. Herr, hilf uns auf in unserem Leben, in unserer Seele, auch wenn Nöte uns überwältigen wollen, Herr, dass deine Gnade noch viel überwältigender ist für uns. Herr, hilf du uns zu erinnern an dich selbst.